Herzlich willkommen zu Clubsachen, der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Bei mir ist unser Nationalratsabgeordneter und NEOS-Sprecher für Wirtschaft und Finanzen, Markus Hofer. Schön, dich hier zu haben.
Schön, hier zu sein.
Markus, Sie sind jetzt Teil der Regierung und dürfen dieses Land mitgestalten. Jetzt ist es so, dass Österreich im internationalen Wettbewerb nicht unbedingt so toll dasteht gerade. Die Frage stellt sich, wie schaffen wir es, dass wir den Standort attraktiver machen und dass Unternehmen aus dem Inland und Ausland gerne hier bleiben oder zuwandern und investieren möchten. Was hast du mit den Verhandlungsgruppen ausdiskutiert? Was steht im Programm?
Also zuerst einmal, ich finde es unglaublich schön, dass wir jetzt nach 13 Jahren mitgestalten können, gleichzeitig die Verantwortung haben, mitzugestalten. Das, was wir 13 Jahre gesagt haben, was es braucht in diesem Land, jetzt Schritt für Schritt umsetzen können. Und in meiner Leidenschaft für den Standort und die Wettbewerbsfähigkeit ist das natürlich eine Riesenchance. Das Thema ist ein bisschen ein breiteres, weil es ja auch so, dass die globale Wirtschaft und vor allem Europa in einer schwierigen Lage ist. In Österreich sind wir im dritten Jahr einer Rezession.
Zur Einordnung, wir sind gerade Mitte, Ende März.
Mitte, Ende März und wir werden nächste Woche neue Wirtschaftsdaten bekommen und die Spatzen zwitschern es schon von den Dächern, dass es nicht besser werden wird. Was gibt es zu tun und wie ordnen wir es ein? Ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir einfach an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben in Österreich. Durch die Inflation, die wir hatten, haben wir an Wettbewerbsfähigkeit verloren, vor allem auch gegen unsere Hauptmitbewerber wie Deutschland oder Schweiz in den Lohnkosten. Und ich sage immer, wir haben in 2,5 Jahren das vernichtet an Vorteil, was über Jahrzehnte wir uns aufgebaut haben. Das wird schwierig. Das wird es nur mit Entlastung geben. Das zweite Thema ist Energie. Und bei Energie ist ja nicht nur die Kosten für den Wirtschaftsstandort, sondern auch die Sicherheit.
Ja.
Energieversorgungssicherheit ist eine Herausforderung und wahrscheinlich haben wir noch Zeit über das Thema, was ist denn die Energie der Zukunft, zu sprechen, aber das ist die zweite große Dimension. Und die dritte kostet Gott sei Dank wenig bis gar nichts, ist das Thema Bürokratie. Ich sage immer, wir sind nicht nur ein Höchststeuerland, sondern auch ein Höchstkomplexitätsland. Und das abzubauen braucht viel Energie, wahrscheinlich eine dicke Stirn und gedoppelte Nase, wenn man durch manche Wände durch muss, aber es braucht wenig Geld. Und dort haben wir wirklich auch ein gemeinsames Ansinnen über alle drei Parteien und mit dem Seppe-Staatssekretär auch institutionalisiert, dass wir das Thema jetzt wirklich angehen und dass es spürbar sich für Bürger und für Unternehmen verbessert.
Dann hoffen wir, dass er sich da schnell durchgearbeitet hat. Ich glaube, er ist wieder ein Akt.
Er bezeichnet es ja selbst als Marathon. Ja. Wir werden ihn sehr fit erleben für die nächsten Jahre.
Ein Faktor, der immer wichtiger wird, ist auch die Digitalisierung des Standorts. Dass wir in vielerlei Hinsicht immer noch mit einer Zettelwirtschaft zu tun haben, anstatt alles digital zu haben, eigentlich nicht mehr besonders zeitgemäß, würde ich jetzt mal behaupten. Wie könnten wir mit einer schnellen Digitalisierung der Verwaltung, einer verbesserten digitalen Infrastruktur den Standort vielleicht nicht nur abgesehen davon zukunftsfähig machen, sondern auch wettbewerbsfähig machen, international?
Und da schließt sich ja die Frage an, was ist die Rolle des Staates in der digitalen Transformation? Für einen Industriestandort wie Österreich wird es überlebenswichtig sein, die digitale Transformation erfolgreich zu gestalten. In manchen Teilen sind Unternehmen schon sehr gut, in anderen sind wir noch nicht über der Hürde drüber. Der Staat hat zwei Verantwortungen. Das erste ist Infrastruktur. Die Basic Infrastructure, die man braucht für die Digitalisierung von starken Netzen, von Glasfaserausbau, wobei ich das Wort nicht so gern habe, weil es nur eine Methode ist. Dort sind wir auf 2/3 des Weges stehen geblieben. Wir haben sehr, sehr viel Geld aus Österreich in den Breitbandausbau gesteckt. Und jetzt haben wir aber Bereiche, wo er nicht angekommen ist. Das haben wir uns im Regierungsprogramm vorgenommen, dass wir hier wirklich auch nicht noch mehr Geld in was reinstecken, wo jetzt der Grenznutzen nicht mehr groß sein wird.
Versinkt
gar nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger ist und Unternehmen, dass wir aber trotzdem an dem Ziel, dass wirklich digitaler Zugang für jede und jeden da ist, dass das kommt. Und das Zweite ist natürlich, und das ist angesprochen, die digitale Verwaltung für Unternehmen, genauso wie für Bürger und Bürgerinnen. Und ich glaube, dass wir auf der Bürgerinnenseite sogar besser sind als auf der Unternehmensseite. Mhm. Auf der Unternehmensseite haben wir jetzt, und das ist das Passwording immer so schön, jetzt kann ich gleich einmal ein paar Passwörter rausschießen, hau raus. One-Stop-Shop, One-Stop-Payment, Once-Only-Principle. Das sind drei so Passwörter, das klingt jetzt so, wie wenn wir auf 10.000 Fuß fliegen würden. Mhm. Aber da stehen sehr konkrete Verbesserungen dahinter, wenn wir das umsetzen.
Über die reden wir, also zumindest über den One-Stop-Shop reden wir auf jeden Fall noch. Klimaschutz. Mhm. Ist wichtig, wir bekennen uns dazu, dass wir bis 2040 klimaneutral sein wollen. In Bezug auf den Klimaschutz geht es aber nicht nur auch um die ökologische Verantwortung, die wir haben, sondern auch um die wirtschaftlichen Chancen, die dahinter stecken. Wie kann denn die Energiewende gleichzeitig als Chance für Unternehmen, irgendwie so auch als Treiber für Innovation genutzt werden? Es wäre verdammt schade, wenn wir das eben das liegen lassen würden.
Es wäre nicht nur schade, es wäre in der Generationengerechtigkeit fatal und es wäre für den Standort fatal. Ich sehe uns wirklich auch in diesem Dreierbündnis als einen, der ein Alleinstellungsmerkmal hat und das ausbauen kann. Mhm. Wir näher stehen für eine sehr pragmatisch zukunftsorientierte Verbindung zwischen Klimatransformation schaffen und den Standort sichern. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass einerseits es unglaubliche Chancen gibt in der Transformation für Unternehmen, neue Angebote zu haben, dass es andererseits einen sehr pragmatischen Zugang braucht, wie wir dorthin kommen, wie stellen wir die Energie der Zukunft sicher. Mhm. Ich werfe da den Grünen vor, dass sie sehr oft etwas populistische Politik machen. Ich brauche natürlich das Thema Windräder, aber für die Industrie hilft mir der Strom aus Windrädern nur bedingt etwas, wenn ich nicht aus Gas auskomme. Mhm. Und dafür brauche ich derzeit Wasserstoff. Dann komme ich nicht weiter. Mhm. Und Wasserstoff muss genauso grün sein. Und das bedeutet in der Konsequenz, wir werden uns internationale Zusammenarbeiten, Kollaborationen, Bündnisse suchen müssen, weil in Österreich allein werden wir das nicht schaffen.
Okay. Wenn wir aber jetzt darüber reden, was braucht es denn, was können wir denn im Land machen für die Energiewende? Da gibt es ja bestimmt auch Möglichkeiten.
Ja, das Erste ist sehr, sehr konsequent, den Generation-Teil, also wo kommt die Energie denn her, weiter auszubauen. Und das ist für uns Wind- und Photovoltaik in Österreich. Das Zweite, was aber viel zu wenig thematisiert ist, ist, ich kann 100-mal Windenergie haben, wenn ich nirgends übertragen und nicht speichern kann. Mhm. Also ich habe die Entstehung, die Übertragung und die Speicherung. Und Übertragung und Speicherung wird zu wenig thematisiert. Mhm. Wir produzieren im Osten von Österreich, wenn wir es ausgebaut haben, sehr viel Energie, die dort nicht gebraucht wird, wenn man es, oder wenn es produziert wird, in dem Ausmaß gebraucht wird. Wir haben kaum Ost-West-Verbindungen in den Netzen. Mhm. Da stehen sehr oft dann ganz lange Verfahren, 1000 Gründe, warum es nicht gebaut werden kann, entgegen. Und wir haben Schwierigkeit, dass wir Speicherkapazitäten haben. Mhm. Und bei Speichern denkt man immer sehr schnell an die Batterie. Mhm. Es ist viel cleverer, da an Pumpkraftwerke zu denken. Mhm. Und dafür brauchen wir auch wieder die Überzeugung, was ist uns wichtiger? Die Wende zu schaffen auf der Energieseite, das Klima damit zu schützen oder jahrzehntelange Verfahren zu haben, weil an jedem Ort wird es einen lokalen Grund geben, warum ich es genau dort es nicht machen werde. Und ich glaube, dieser Härte der Diskussion, dieser Klarheit, was ist uns wichtiger, müssen wir uns stellen. Mhm.
Wenn man in Österreich ein Unternehmen gründen möchte, dann hat man derzeit eine Vielzahl von bürokratischen Hürden, über die man springen muss. Was ist denn unser Plan in der Regierung, das für alle zu erleichtern? Und reden wir da jetzt schon über den One-Stop-Shop?
Der One-Stop-Shop ist besonders dann wichtig, wenn ich einmal ein Unternehmen habe. Mhm. Österreich hat eine sehr lange Verfahrensdauer, bis wir Unternehmen gründen können. Mhm. Wenn wir so best in class schauen, da sind wir im arabischen Raum, sagt man immer, wo, vielleicht nicht das beste Beispiel, aber dann gehen wir nach Neuseeland oder Australien, wo ich auch in 24 Stunden 100% digital Unternehmen gründen kann.
Was machen die denn anders als wir?
Naja, das ist wirklich die Überzeugung, dass wir die Prozesse digitalisieren. Da gibt es Interessen, die dem entgegenstehen. Wäre ich heute Notar vom Beruf, würde ich versuchen, mich dagegen zu wehren, weil es meinen eigenen Berufsstand etwas schwieriger macht. Mhm. Wobei ich da auch sagen muss, es gibt super Online-Notar-Tools jetzt schon, selbst verwendet. Was dagegen spricht, ist, dass wir den gesamten Prozess denken müssen. Vor allem sind da wichtig die Banken, aber auch die Kammern, die Bezirkshauptmannschaften, mhm, und dass wir uns dazu bekennen, dass das wichtig ist. Ich möchte aber einen halben Schritt zurückgehen. Es ist nämlich die Frage, wer will denn überhaupt ein Unternehmen gründen? Mhm. Wir müssen, ich sage dann immer Hashtag Unternehmensfreude, wir müssen ein Umfeld schaffen, wo es Spaß macht, Unternehmerin, Unternehmer zu werden. Wenn wir über die Hürde nicht drüber kommen, dann ist die Frage, ob ich 24 Stunden oder 24 Tage brauche, relativ irrelevant, wenn es niemand machen will. Da haben wir sehr, sehr konkret auch im Regierungsprogramm zu beiden Themen uns Ziele gesetzt. Ich werde da sehr nervig sein über die nächsten Jahre, dass wir auch Fortschritte machen.
Wir haben uns im Regierungsprogramm auf mehrere One-Stop-Shops geeinigt. Die Einführung eines digitalen One-Stop-Shops für Unternehmensgründung ist ein zentrales Ziel. Wie dürfen wir uns die Umsetzung von dem Projekt vorstellen? Was passiert da?
Also ich vergleiche es immer sehr einfach. Also Markus Hofer, wenn ich heute mich mit einem Unternehmen unterhalte, es kann jetzt mein Telekommunikationsanbieter sein und die machen das gut, dann habe ich einen Zugangsstelle. Mhm. Das ist mein Key Account Manager, Single Point of Contact, was auch immer. Ich kümmere mich nur, wenn Tina, du mein Single Point of Contact bist, mein One-Stop-Shop, dann weiß ich, ich habe ein Thema, ich schicke es an deine E-Mail-Adresse, ich rufe diese Nummer an, ob dann 5 Tinas oder 15 dahinter stehen, ist egal.
Ist definitiv im Moment
aber
egal.
Das ist nicht mein Problem als Unternehmer. Und das zieht sich aber nicht nur bei der Gründung, sondern durch mein ganzes Unternehmertum durch. Wenn immer ich ein Thema habe, weiß ich, da ist Tina.
Und ich leite weiter an die richtige
Weil
Stelle.
Weil du ja auch die Kompetenz hast. Für uns jetzt auf der staatlichen Seite ist es einfacher zu wissen, wer sind denn die Behörden, die dahinter stehen, wer sind meine Kontaktpersonen dahinter, als es für mich als Unternehmer ist, der da komplett neu in diesem Dschungel an Kompetenzen ist. Und da möchte ich jetzt Werbung machen für die zwei anderen Buzzwords, nämlich der One-Stop-Payment und das Once-Only-Prinzip. Alles so denglische Wörter. One-Stop-Payment. Unternehmer, Unternehmerinnen zahlen heute an 5 bis 7 unterschiedliche Stellen Abgaben, Steuern, Sozialversicherung zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Warum? Es ist auch alles wieder hoheitlich, selbst wenn es nicht immer staatlich ist, hoheitlich. Ich als Unternehmer möchte dir, Tina, am 15. jedes Monats meinen gesamten Betrag an Abgaben und Steuern rüberschieben.
Und du teilst auf.
Genau,
und du also teilst auf,
weil du weißt das ja viel besser.
Genau.
Und es sollte nicht mein Thema sein. Und Once-Only-Prinzip heißt, jetzt werde ich eh schon verpflichtet, in Österreich, ich finde es gut, sehr transparent viele Daten einzumelden. Ich habe ein Firmenbuch, ich habe ein WIREG. Und dann kommt aber die Tina 2 von der Bank und sagt mir, hey, dann müssen Sie es noch einmal die gleichen Daten melden. Und dann kommt die Tina 3, die kommt vielleicht von der Bezirkshauptmannschaft oder von der Gemeinde St. Lorenz und sagt, dann muss ich schon wieder melden, die gleichen Daten. Wir müssen das umdrehen. Wenn ich als Unternehmen, aber auch als Bürgerinnen und Bürger Daten einmal gemeldet habe, dann muss ich mich darauf verlassen können, dass die staatliche Seite immer auf diese Daten zugreift und auch vertrauen, dass diese Daten dann so verwendet werden. Das klingt klein, ist aber im täglichen, wenn ich habe ein Unternehmen, wie oft ich Sachen wieder einmelde, wo ich mir denke, echt jetzt? Ja, wisst ihr es ja schon.
Na dann, also dafür schon mal viel Erfolg.
Es ist ein dickeres, hartes Brett. Aber ich sage immer, ich spüre, dass der Bohrer zu greifen beginnt.
Sehr gut.
Und dann schauen wir, dass wir durchkommen.
Gut, dass wir Neos ansetzen. Lass uns über Work-Life-Balance sprechen oder vielmehr vielleicht eher die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist ein Thema, das vor allem auch für selbstständige UnternehmerInnen eine große Rolle spielt. Was haben wir uns denn im Programm für die überlegt?
Ich beginne, weil ich muss immer vorsichtig sein, dass ich da nicht emotional werde zu dem Thema. Ein Österreich, in dem ich es nicht schaffe, dass ich, und es sind am Ende des Tages, wir reden über Eltern, aber es sind fast immer die Frauen, die Mütter, ihnen außerhalb von Wien ein System zur Verfügung zu stellen, wo sie wirklich frei entscheiden können, wo ich vollzeittaugliche Kindererziehungsplätze habe, ist nicht ein Österreich, in dem ich leben will. Und es ist eben nicht nur der Kindergarten. Schau dich an, die Kinder werden auch 6 Jahre alt und dann habe ich auch ein Thema. Was wir uns vorgenommen haben, ist, wir beginnen aber in der Elementarpädagogik. Wir haben, es gab ja schon mit 4,5 Milliarden Euro dotiertes Paket zum Ausbau der Elementarpädagogik, der Kinderbetreuungsplätze bis 6 Jahre. da werden wir dranbleiben und das wirklich auch mit voller Konsequenz umsetzen. Dass wir das zweite verpflichtende Kindergartenjahr einführen, und das ist einerseits ein Integrationsthema, ist aber natürlich auch ein Thema, die Chance zu geben, auch relativ früh schon zu entscheiden, hey, ich steige als Mutter, als Vater wieder in den Berufsalltag ein. Es ist aber nicht nur so ein liberal-Gesellschaftsbild-Thema. Ich bin auch sehr nüchtern dazu als Wirtschaftssprecher. Wir können, dürfen und sollten es uns nicht leisten, 50% der möglichen Arbeitskräfte, Mitarbeiterinnen, hochqualifiziert zum Großteil, einfach auszulassen und die Chancen zu nehmen, gleich wie ihre männlichen Kollegen eine Karriere zu machen, beizutragen,
sich zu verwirklichen,
ja, aber auch rein aus dem demografischen Druck, den wir haben. Wir werden unseren Wohlstand nur halten können, wenn wir wieder mehr Menschen in den Arbeitsprozess bringen, die Leidenschaft geben, die nächste Stunde zu arbeiten und ihnen nicht Prügel zwischen die Beine zu werfen. Und die sind infrastrukturell, aber auch gesellschaftlich, wenn Frauen früh und Vollzeit in das Arbeitsleben wieder einsteigen wollen.
Viele UnternehmerInnen, die gleichzeitig Eltern sind, kämpfen ja auch mit der Vereinbarkeit von Familie und Berufsleben. Wir haben im Regierungsprogramm uns die Bedürfnisse von den Eltern angeschaut. Welche Impulse können wir denn setzen? Was werden wir noch verbessern?
Da gebe ich eine Leseempfehlung. Das UNOS-Programm zur Wirtschaftskammerwahl hat, und da sind wir wirklich die einzigen, zwei Kapitel zum Thema Vereinbarkeit von UnternehmerInnen-Tätigkeit und Familie. Und das ist nicht esoterisch. Da geht es darum, dass wir eine Gleichstellung schaffen wollen, dass es, wir haben ein gut ausgebildetes Sozialsystem für unselbstständig Tätige. Wir haben ein sehr löchriges für UnternehmerInnen. Sehr oft ist die Entscheidung wirklich, gebe ich jetzt, wenn ich die Transferleistungen haben will, die es gibt, gebe ich mein Unternehmen auf. Und 1, 2, 3, 4, 5 Jahre ein Unternehmen stillzulegen und dann zu glauben, alle warten wieder auf mich, wenn ich wieder einsteige, ist durchaus schwierig. Hier müssen wir es schaffen, dass wir das Netz so dicht machen, dass es das möglich ist. Und da fordere ich auch die Wirtschaftskammer ein. Unsere Wirtschaftskammer hat, wir können ja immer nur schätzen, aber wahrscheinlich in der Größenordnung von 1,5 Milliarden Euro an Rücklagen. Das wäre doch gut eingesetzt, wenn man sich für UnternehmerInnen einsetzt, dort ein System schafft, das es ermöglicht, dass ich Unternehmerin bleibe und trotzdem Mutter bin.
Klingt interessant, also da schauen wir alle mal rein. Die UNOS, du hast es angesprochen, bist du stellvertretender Bundesvorstand, fordern im Programm eine bessere Unterstützung für Frauenunternehmertum. Was können wir denn tun, um Frauen mehr dazu zu ermutigen, vielleicht auch ein eigenes Unternehmen überhaupt mal zu gründen? Oder wie kann eine flexible Arbeitskultur ausschauen?
Es wird uns immer kommuniziert, es gründen je so viele Frauen. Also wir sind schon bei über 40% Gründungen, die von Frauen passieren. Das klingt ja nett. Aber wenn man rein sieht, was gegründet wird und wann gegründet wird, dann ist es sehr, sehr oft Einzelpersonenunternehmen im Servicebereich, die von Frauen gegründet werden. Und wenn man dann in Thema Gewerbe, Industrie, Handel geht, dann ist es schon sehr dünn. Und Frauen gründen viel später. Fast 10 Jahre später als Männer im Schnitt.
Okay.
Und das ist, da gibt es Gründe dafür. Und das ist, das Risiko nicht gern eingegangen wird. Was können wir dafür tun? Ich glaube, es beginnt bei den Vorbildern. Wir müssen die Unternehmerinnen noch viel mehr vor den Vorhang holen. Wir können keine Vollhängematte, Vollkasko-Situation schaffen. Unternehmertum ist riskant.
Risiko.
Ist Risiko. Wir können aber das ausbauen, was es ja zum Teil schon gibt. Wie kann ich aus dem Unternehmertum auch in eine Arbeitslosenversicherung einzahlen und umsteigen? Wie schaffe ich es, dass ich, wenn ich Unternehmertum und noch Unselbstständigkeit habe, es attraktiver gestaltet. Es sind heute für Unternehmerinnen zum Teil offene Fragen. Ich bin unselbstständig versichert, unselbstständig versichert, ich zahle doppelt, zahle in die Arbeitslosenversicherung ein, kriege aber nie eine Leistung dafür. Also dort müssen wir einfach aufräumen. Wir sollen nicht eine Vollkasko-Mentalität schaffen. Das ist das Falsche. Aber wir sollen ein realistisches Risikoprofil haben.
Und ein Sicherheitsnetz.
Ein Sicherheitsnetz für die Fälle, die dann passieren können. Und wir haben auch in Österreich eine sehr schlechte Fehlerkultur. Mhm. Das, okay, es ist einmal daneben gegangen. Ja. Niemand will in Insolvenz gehen. Ja. Jede Insolvenz reißt Lieferanten, reißt Mitarbeiter mit. Aber wenn es passiert ist, noch einmal lernen draus, aufstehen, weitergehen, noch einmal was gründen. Diese Kultur, die in anderen Ländern viel besser ist.
Mhm. Ich möchte mit dir ein bisschen zum Thema Steuerreform im aktuellen Regierungsprogramm sprechen, auch ein zentraler Punkt. Wie gelingt es denn, einen richtigen Kompromiss zwischen Entlastung und sozialer Gerechtigkeit zu finden in so einem Hochsteuerland wie Österreich?
Ich sehe den Widerspruch nicht. Mhm. Ich sehe die größte Herausforderung, die wir haben, derzeit im budgetären Spielraum. Mhm. Wir haben eine der höchsten Abgabenquote, wir sind, glaube ich, jetzt im EU-Durchschnitt Nummer 4 in der Abgabenquote. Wir haben eine extrem hohe Belastung auf den Faktor Arbeit. Beides müssen wir korrigieren. Das ist aber schwierig, wenn wir mit einem Budgetdefizit konfrontiert sind, das jetzt dann einen wirklich harten Konsolidierungskurs bringen muss. Was wollen wir aber schaffen und was werden wir, glaube ich, auch schaffen? Wir haben das erste Mal ein Bekenntnis ab 2027 zu einer signifikanten Senkung der Lohnnebenkosten. Mhm. Und 3,6 Prozentpunkte ist wirklich Holz. Das ist viel. Das wird uns viel kosten und dafür müssen wir jetzt die Konsolidierung hinbekommen und Wirtschaftswachstum wieder antreiben. Es gibt aber auch einen zweiten Aspekt und der ist, wie schaffe ich wieder den Anreiz, mehr zu arbeiten? Ein inzwischen abgewählter deutscher Finanzminister hat einmal von der Lust zur Überstunde gesprochen. Mhm. Finde sie jetzt ein bisschen dick auftragen, aber was ist mein Anreiz, die nächste Stunde zu arbeiten? Und da sind wir mit einigen sehr konkreten Themen drinnen. Wir haben die Mitarbeiterprämie, die steuerfreie. Wir bekommen nächstes Jahr das Thema Arbeiten im Alter mit einer Endbesteuerung von 25%. Das macht Sinn. Mhm. Im Gesetz, das ist doch das Beste, was uns passieren kann. Ich bin
Wenn Leute
gesund.
Länger Beschäftigung sind.
Ich treibe niemanden in dieses, aber wenn ich gesund bin, wann ich noch Motivation habe und ich weiß dann, es zahlt sich auch aus für mich. Und es geht uns darum, auch Lösungen zu finden, wie man mehr Stunden und Überstunden, und ich sage bewusst beides, weil dort die Diskussion noch nicht zu Ende ist, auch attraktiver gestalten.
Mhm. Ein bisschen denken wir jetzt auch an die Zukunft. Wenn du an die Zukunft von Österreich denkst, was sind aus deiner Sicht drei wichtige Schritte, die wir in den nächsten Jahren unternehmen müssen, um den Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken, vielleicht auch die Lebensqualität für alle zu verbessern? Vor allem, jetzt haben wir den Sparstrumpf noch. Also was können wir denn tun?
Also ich hoffe, dass wir in den letzten, was immer, 20 Minuten auch schon über die Zukunft Österreichs gesprochen
Natürlich.
Haben.
Aber, dazu muss aber jetzt mal ganz konkret.
Ganz konkret. Das, was wir als erstes tun müssen und schaffen müssen als drei Regierungsparteien, ist Zuversicht. Und das ist das Wichtigste. Wir haben ja eine Situation, die uns nicht nur von der wirtschaftlichen, sondern auch von der Migrationsseite, von einer geopolitischen Sicherheitsseite Herausforderungen schafft. Wir brauchen die Zuversicht der Bevölkerung, dass diese Regierung weiß, was sie tut, es konsistent und konsequent macht. Auf der Standortseite ist es wirklich das Thema gefühlte Entlastung. Wir haben bei Unternehmen, genauso wie bei Bürgerinnen und Bürgern, eine sehr hohe Sparquote. Unser Thema aktuell ist nicht, dass der Sparstrumpf leer ist. Beim Staat vielleicht.
Ja.
Er ist zu voll. Wir brauchen die Leute, die wieder unter den Kopfpolster greifen, die Unternehmen, die in die Reserven greifen und das ausgeben wollen und investieren wollen und wirklich in die Zukunft investieren wollen. Mhm. Vor allem bei Unternehmensseite stehen riesige Investitionen an in den Transformationen, das zu tun. Mhm. Und das zu tun in Österreich. Vielleicht kommen wir dazu noch einmal etwas mehr, was bedeutet es, in Österreich zu investieren. Das Zweite ist, Zuversicht zu haben, dass wir sicherheitspolitisch in einer sehr schwierigen Lage absolute Klarheit haben und mit den richtigen Partnern gehen. Mhm. Und die richtigen Partner sind europäische Partner. Jetzt sind wir sicher überrascht gewesen, mit welcher Schnelligkeit und Extremismus die Trump-Regierung ihre sicherheitspolitische Ausrichtung kommuniziert hat.
Ja.
Ich sage wirklich kommuniziert, weil das ein längerer Prozess ist, dass die USA sich von der transatlantischen Nachkriegssystem verabschieden. Mhm. Aber da, jetzt geht es aber so schnell, dass wir diesen Weckruf hoffentlich nicht überhören. Und das Dritte ist, wir haben ein aktuell nicht ein massives Migrations- und Asylthema. Wir haben aber ein großes Integrationsthema im Bildungsbereich, an den Arbeitsplätzen. Und dass wirklich auch die Überzeugung bei der Bevölkerung ist, wir gehen das mit einem gesunden Hausverstand und Realismus an. Dieses riesige Thema, das jahrzehntelang brachgelegen ist. Wir sind nicht in den Extremen von, es gibt das Problem nicht, weil es ist da. Und wir sind nicht in den Extremen von, die sind alle böse. Das ist nämlich auch, wir haben tolle Menschen in Österreich mit Migrationshintergrund, die beitragen wollen und die müssen wir wertschätzen. Aber wir müssen ihnen auch die Chance geben, sich hier zu integrieren und die gleichen Aufstiegschancen haben, wie meine Generation es hatte. Auch autochton österreichisch, wo ich mit böhmischem Hintergrund bin, ich vielleicht auch nicht 100% autochton.
Du hast es gesagt, du möchtest gerne drüber reden, dann machen wir das doch. Wie interessant ist es denn, in Österreich zu investieren?
Ich würde einfach bei der Evidence-Base bleiben. Das, was wehtut, ist, was in den Zeitungen steht. Das sind die Unternehmen, die jetzt abwandern. Wir haben eine Serie an Entscheidungen, wo sich Unternehmen gegen Österreich entschieden haben, gegen den Standort. Mhm. Was noch mehr schmerzt, steht aber nicht in den Zeitungen. Und das sind die Unternehmen, die sich nicht entschieden haben, in Österreich zu investieren, nach Österreich zu kommen. Die Foreign Direct Investments. Wir sind aktuell nicht attraktiv genug als Standort. Mhm. Und wir brauchen diese Unternehmen, diese Kompetenzen, damit wir in Österreich auch einen Standort für die nächsten Jahrzehnte schaffen können. Und das ist unsere Aufgabe. Da müssen wir auch auf ausländische Investoren zugehen, ihnen zeigen, wie interessant und spannend Österreich ist. Wir haben toll ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben eine hohe soziale Sicherheit. Wir haben im Vergleich zu anderen Ländern eine hohe Infrastruktursicherheit. Mhm. Und das wirklich bewusst zu verkaufen, das ist wichtig. Da machen wir keinen guten Job bisher.
Na dann, werden wir diesen Job hoffentlich gut machen. Ich möchte noch vielleicht abschließend mit dir über ein Thema reden, das aufkommt, ist auch die Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Mhm. Wie siehst du das? Was müssen wir denn tun, um sicherzustellen, dass Frauen und Männer wirklich die gleichen Chancen haben, auch gerade wenn es um Führungspositionen geht?
Das Thema treibt mich seit 20 Jahren um. Ich habe vor 20 Jahren in einem Diversity- und Inclusion-Programm aktiv eingebracht. Da hat das Wort kaum noch jemand gekannt. Mhm. Und ich befürchte, für 20 Jahre haben wir wenig erreicht. Wir sehen, dass wir auf der Top-Ebene Vorstände und Aufsichtsräte schlecht aufgestellt sind. Mhm. Gleichzeitig, das muss man ja sehr geben, kommt aus den Universitäten eigentlich mehr Frauen als Männer raus. In fast allen Berufen, jetzt kann man über das MINT-Thema sprechen. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch dort nachziehen.
Nachzuhören bei Henny Brandstätter im Podcast.
Unbedingt nachhören. Ich gebe was Persönliches dazu. Meine Tochter ist 14 und war wirklich ganz offen, wo sie hingeht, jetzt in der Oberstufe, Sekundarstufe. Mhm. Und sie hat sich dann nicht dafür entschieden, aber ich war bei zwei HTLs mit ihr und mein persönliches Bild, und das werfe ich mir vor, der HTL gegenüber dem, was ich dort gesehen hat, war massiv falsch.
Okay.
Da sind schon viele Mädels.
Ja.
Das ist spannend. Das ist nicht mehr die HTL, die ich vor...
Wo ein Mädchen auf 30 ja, Burschen genau, sitzt.
Genau, ja. Und das ist so toll. Und den Töchtern diesen zwei Tage zu geben, sich das anzusehen, auch persönlich über diesen Schatten drüber zu springen. Nein, es ist nicht vom vordefiniert, Mädels sollten nicht auf HTLs gehen. Mhm. Und dann kriegen wir es auch in die MINT-Fächer an der Universität. Und dann haben wir das, was wir im großen Bild schon haben, auch mehr Frauen, junge Frauen, die auch aus den MINT-Fächern aus der Uni rauskommen. Mhm. Aber dort, wo ich den Satz begonnen habe, da kriegen wir sie in den Arbeitsmarkt rein. Und dann ist es ja nicht so, dass sie morgen dann CEO oder Aufsichtsrat sind. Wir verlieren es auf dem Weg dorthin. Wir verlieren es in dem Thema der Jahre der Kinderbetreuung. Mhm. Darüber haben wir schon gesprochen. Wir verlieren sie aber auch viel in dem, dass sie in den Aufstiegschancen, in dem, wie wir Führungskräfte noch immer auswählen, einfach nicht noch nicht die gleichen Chancen haben. Mhm. Wir haben noch immer dieses Alpha-Mail-Bild für tolle Führungskräfte für uns. Das ändert sich jeden Tag, aber es ist jedem seine Aufgabe, das auch mit zu unterstützen.
Mhm. Markus, abschließend, was ist das Beste, was in diesem Regierungsprogramm steht mit NEOS-Beteiligung?
Die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten. Das klingt jetzt vielleicht wahnsinnig klein, aber es ist so eine tiefe liberale Überzeugung von mir, dass Unternehmerinnen und Unternehmer selbst bestimmen sollen. Und dass nämlich genau drinnen steht, nicht auf Kosten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sondern selbst zu entscheiden. Und dass ich es schaffe, wenn ich heute am, das ist nicht nur ein urbanes Thema, wenn ich im Mondsee einen Bauernladen habe oder eine Box habe, wo Produkte angeboten werden, dass die nicht unter das Ladenöffnungszeitengesetz fallen und auch am Sonntag offen haben dürfen. Das ist so die eine Sache, wo ich mich wirklich freue, dass etwas, was spürbar für ganz, ganz viele in Österreich wird, wir geschafft haben und es nicht Ideologien zum Opfer gefallen ist auf diesem Weg.
Dann vielen Dank für das Gespräch und für den Einblick.
Ich sage dir danke. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.